Guten Tag, mein Name ist Sven Precht. Ich begrüße dich zur neuen Folge meines Zencast. Mein Geist. Was ist der Geist? Es geht nicht um Gefühle. Es geht nicht um Empfindungen. Wenn ich still sitze und allmählich zur Ruhe komme, dann betrachte ich mich, meinen Körper, meine Empfindungen, meine Gedanken und Erinnerungen, meinen Geist. Ich betrachte meinen oder den Geist. Worin genau besteht der Unterschied? Und was mache ich, wenn ich meinen Geist betrachte? Der Begriff Geist gehört zu den unklaren Begriffen. Wir führen ihn täglich an, diesen Geist, etwa wenn wir sagen, das ist jetzt sehr geistreich oder das geht mir unendlich auf den Geist oder mein Geist und mein Körper oder ich war in diesem Augenblick nicht gerade geistesgegenwärtig. Und so weiter. Geist ist ein universaler Begriff, so wie Liebe, Gott, Freiheit, Gerechtigkeit, das Gute. Mit diesen Begriffen hat er Folgendes gemein. Wir glauben immer zu wissen, was damit gemeint ist, bis wir uns erklären müssen. Dann geraten wir in eine nicht geringe Verlegenheit. Also was ist der Geist? In der Zen-Praxis betrachte ich unter anderem meinen Geist. Ich betrachte nicht einen besonderen Gegenstand meines Geistes, sondern meinen Geist als solchen. Worin besteht hier der Unterschied? Ich könnte an einen anderen Menschen denken, an einen Freund, an eine Kollegin, an meine noch lebenden Verwandten. Das wären Personen, also Inhalte meines Geistes. Alles, was ich konkret denken kann, ist Gegenstand meines Denkens, meines Geistes. Alles, was ich konkret empfinden kann, ist ebenso Gegenstand meines Empfindens, meines Denkens, meines Geistes. Nur der Geist selbst, was ist das eigentlich? Ich höre und kann nur bestätigen, der Geist selbst kann nicht Gegenstand meines Geistes sein. Ich kann meinen Geist nicht denken als etwas, als ein Ding. In der Zen-Übung aber soll ich meinen Geist mitunter erfahren können. Was will das bedeuten? Ich kann meinen Geist nicht denken, weil ich alles, was ich jemals denken könnte, immer in meinem Geist und mit meinem Geist denke. Wenn ich also meinen Geist denken wollte, müsste ich ihn vergegenständlichen und innerhalb seiner selbst denken. Hier stoße ich auf ein Hindernis. Der Geist scheint, abstrakt betrachtet, jenes Medium zu sein, in dem ich konkrete Dinge oder Personen erst vergegenständliche, um sie denken zu können. Aber der Geist selbst lässt sich nicht vergegenständlichen, weil er dann nicht Geist wäre. Das leuchtet mir auf der einen Seite ein, auf der anderen Seite ist es aber doch ziemlich unklar. Noch etwas anderes ist interessant oder bemerkenswert. Wenn ich sage, dass ich alles, was ich denke, in meinem Geist oder mit meinem Geist denke, dann erwecke ich den Anschein, als wüsste ich, was ich unter Geist verstehe. Ich suggeriere, mein Geist sei so etwas wie ein innerer Raum, in den ich meine Inhalte hineinstelle, um sie denken zu können. Und tatsächlich geht es mir auch so, dass ich meinen Geist mit etwas Räumlichem assoziiere. Ich spreche auch vom grenzenlosen Geist, von einem Geist so weit wie ein grenzenloser Raum. Offene Weite. Das ist seit den Tagen des Bodhidharma ein geflügeltes Wort in der Zen-Tradition. Doch mit dieser Vorstellung fasse ich nicht den Geist als solchen, sondern gebe mir lediglich ein Bild. Das ist so ähnlich, als würde ich mir Gott als weisen alten Mann mit Bart vorstellen. Ein recht einprägsames Bild, das aber mit Gott vermutlich nicht das Mindeste zu tun hat. Und so ähnlich verhält es sich mit dem Geist als Raum. Hier stimmt etwas nicht. Ich vermute, sobald ich mir eine Vorstellung davon mache, was der Geist sein soll, ist es nicht mehr der Geist, den ich vorstelle. Vielleicht läuft es sogar darauf hinaus, dass ich mir den Geist überhaupt nicht vorstellen kann. Der Geist ist vielmehr das, was sich etwas anderes vorstellt. Und auch diese Aussage ist problematisch. Denn ich kann so den Geist niemals betrachten oder untersuchen. Ich kann diesen Geist im Grunde immer nur annehmen und voraussetzen, eben weil ich denke und bewusst bin. Vielleicht ist das, was ich so leichthin als Geist bezeichne, eine Umschreibung dafür, dass ich denken und bewusst sein, bewusst wahrnehmen und empfinden und erinnern und träumen kann. Der Geist ist nicht mehr und nicht weniger als eine Annahme, eine Hypothese. Was geschieht nun während der Meditation? Ich sitze und komme zur Ruhe. Ich spüre in meinen Körper hinein und bin mir dessen zunehmend bewusst. Ich mache nichts Besonderes dabei, sondern bleibe einfach bei einer dieser Empfindungen und verweile im Gewahrsein. Es ist nicht so einfach, diesen an sich simplen Vorgang zu beschreiben. Ich spüre beispielsweise meinen Unterbauch und frage mich spürend, was ich da wahrnehme. Und ich bleibe dabei. Während dieser Zeit intensiviert sich nicht nur meine Empfindung, was gar nicht unbedingt mein Ziel ist, sondern ich werde mir auch meiner eigenen Empfindung auf besondere Weise bewusst. Die Besonderheit dieses Bewusstseins besteht darin, dass ich mich weder innerlich noch äußerlich rühre und meinen eigenen Geist gewissermaßen in Aktion erleben kann. Ich erlebe nicht wirklich meinen Geist, aber sein Agieren. Ich werde Zeuge dessen, dass ich mir meiner eigenen Empfindung bewusst werde. Darin liegt beides eingeschlossen, die bewusste Empfindung und die Gewissheit, dass ich empfinde. In dieser doppelten Spiegelung erkenne ich etwas von der Natur meines Geistes. Das ist eine Erfahrung, die ich nicht alltäglich zu machen imstande bin, einfach weil ich im Alltag immer mit etwas Konkretem beschäftigt bin. Ich habe gar keine Gelegenheit, mein Augenmerk auf den zugrunde liegenden und arbeitenden Geist zu richten, weil ich mich mit Problemen und Situationen herumschlagen muss. In den kostbaren Augenblicken der Meditation ist das aber anders. Ich kenne eine gegenständliche und eine nicht gegenständliche Meditation. Die gegenständliche Meditation kann eine Betrachtung von etwas, das Stellen einer Frage, das Vertiefen in ein Kong-An oder das Vergegenwärtigen eines anderen Menschen sein. Hierzu eine kurze Anmerkung. Wenn ich mir einen anderen Menschen, einen mir Bekannten, ans Herz gewachsenen oder einen leidenden, einen kranken Menschen vergegenwärtige, stoße ich schnell an eine Grenze. Anfangs kann ich mir diesen anderen Menschen vorstellen, so im Großen und Ganzen. Doch je nachdrücklicher ich mir diesen Menschen zu vergegenwärtigen suche, umso eindringlicher erfahre ich beides. Sein oder ihr Anderssein, eben der andere Mensch, die andere Frau, der andere Mann, und sein oder ihr Gleichsein. Denn wir haben nicht nur vieles gemeinsam, unsere Körperlichkeit, unsere Sprache, unsere Denkweisen etc. Wir haben auch eine gemeinsame Wurzel. Anders könnten wir uns auch gar nicht verständigen und verstehen. Wenn ich mir einen anderen Menschen lange und intensiv vergegenwärtige, stoße ich unweigerlich irgendwann an die Grenze meines eigenen Denkens und Vorstellens, an die Grenze meines eigenen Geistes. Wenn ich aber bei dieser Übung bleibe, springt etwas in meiner Vergegenwärtigung um. Ich übertrete eine Grenze, die mich von diesem anderen Menschen getrennt hat und bin imstande, den anderen zu erfahren. Nicht wahrzunehmen oder vorzustellen, sondern zu erfahren. In der nicht-gegenständlichen Meditation ist es nicht so anders. In der nicht-gegenständlichen Meditation steige ich ganz ähnlich ein. Ich sitze und komme zur Ruhe. Ich nehme meinen eigenen Körper wahr, der durchaus gegenständlich ist. Ich folge aufmerksam meinem Atem und zähle vielleicht sogar meine Atemzüge. Auch das ist recht gegenständlich. Ich richte meinen Blick nach innen und nehme all das Denken und Empfinden wahr, ebenfalls gegenständlich. Doch ich richte meine Aufmerksamkeit, meinen Fokus weniger auf diese Inhalte, sondern auf die Ränder meiner geistigen Aktivitäten, auf die Bewegungen dessen, was ich später als meinen Geist bezeichnen kann. Ich vergleiche das gerne mit einem Kinobesuch. Ich gehe mit einem guten alten Freund ins Kino. Er wollte diesen Film unbedingt sehen, auf den ich aber keine besondere Lust habe. Nach der Werbung geht es los. Rasche Bilder folgen, laute Schießereien und wilde Verfolgungsjagden, weite Landschaften, einprägsame Gesichter, erotische Begegnungen. Mein Freund ist hingerissen, sitzt gebannt auf seinem Sessel und starrt auf die Leinwand. Ich hingegen fühle mich gelangweilt, weil ich solche Filme schon etliche Male gesehen habe. Ich folge immer weniger der an sich kindlichen Handlung, sondern beobachte stattdessen, wie sich der Lichtstrahl des Filmprojektors in einem Kegel durch den Raum erstreckt und tanzende Staubteilchen sichtbar werden lässt. Ich werfe einen Blick auf die übrigen Zuschauer, die ebenfalls gebannt dasitzen und Chips essen oder knutschen, was man in Kinos halt so tut. Ich richte meine Aufmerksamkeit weg vom filmischen Geschehen und hin zum Drumherum. Ich frage mich, wo der Klang herkommt, denn ich kann die Lautsprecherboxen nicht gleich finden. Ich frage mich, wie viele Menschen heute wohl in diesem Saal sitzen. Der Film, dessen wegen ich eigentlich ins Kino gegangen bin, hat keine Macht mehr über mich. Stattdessen interessiere ich mich für andere, grundlegendere Dinge. Ich frage mich, wie viele Bilder jede Sekunde über die Leinwand flimmern und ob es mir möglich wäre, diese Bilder auch einzeln wahrzunehmen. Ich achte auf die Lippen der sprechenden Protagonisten und entdecke, dass ihre Mundbewegungen nicht mit den Wörtern und Sätzen übereinstimmen, die sie sprechen. Das hat mit der nachträglichen Synchronisation auf der Tonspur zu tun. Wenn mein Freund mich nachher fragen sollte, was mir an dem Film gefallen hat, werde ich in eine nicht geringe Verlegenheit geraten. Ich kann ja von meinen vielen Beobachtungen sprechen. Er wird sicher begeistert sein. Das nächste Mal geht er vielleicht ohne mich ins Kino. Welchen Sinn macht die gegenstandslose Meditation? Wenn ich über eine konkrete Sache, über eine Frage, über ein Problem nachdenken will, brauche ich nicht unbedingt meditieren. Ich kann mich auch an den Schreibtisch oder in ein Café setzen und mir die Einzelheiten meines Falls durch den Kopf gehen lassen. Ich kann mir Notizen machen oder in ein Gespräch mit einem anderen Menschen gehen. Beim Meditieren geht es um etwas anderes, um etwas Grundsätzlicheres. Mir persönlich geht es so, dass ich wenigstens einmal täglich nicht mit den üblichen Problemen oder Erledigungen befasst sein und mit mir selbst in Kontakt treten möchte. Mindestens einmal täglich, am besten früh morgens, nehme ich mir Zeit und mache ausdrücklich nichts. Ich nehme mir die Zeit und mache ausdrücklich nichts. Das heißt, ich sitze auf meinem Kissen, komme zu mir, sammle mich in der Klarheit und nehme wahr, was ich sonst nicht wahrnehmen kann, mein Sein in dieser Welt. Ich nehme wahr, was um mich herum geschieht. Ich nehme meine eigene Person wahr, ohne dass ich gerade in irgendwelche Aktivitäten involviert bin. Ich nehme meine eigene Körperlichkeit wahr und staune über meinen Organismus, der täglich, stündlich, minütlich seine präzise Arbeit verrichtet. Mein Körper ist Grundlage für mein Sein in der Welt. Ich bin meinem Körper irgendwie dankbar und wundere mich gleichzeitig darüber, was dieser Körper eigentlich ist. Es taucht die Frage auf, in welchem Verhältnis mein Körper zu mir selbst steht. Das ist eine interessante und wirklich grundlegende Frage. Mein Körper ist mitnichten irgendein Fahrzeug, das ich mir für meinen Erdenaufenthalt ausgeborgt habe. Mein Körper ist vergänglich. Er verändert sich laufend, seit ich auf der Welt bin und bis zu meinem letzten Atemzug. Mit meinem Körper verändere auch ich mich als Person. Und ich frage mich weiter, ob es etwas an mir gibt, das sich nicht verändert. Das wiederum ist nicht nur eine interessante Frage, es ist die Frage aller Fragen. Wer oder was bin ich? Gibt es an mir oder in mir irgendetwas, das nicht vergänglich, das ungeboren und daher auch nicht sterblich ist? Wenn ja, was macht dieses Ungeborene aus? Kann ich es irgendwie erfahren? Was muss ich dafür tun? Wie soll ich es anstellen, nichts zu tun, wenn ich nur im Nicht-Tun dieses Ungeborene erfahren kann? Ich stelle diese Fragen manchmal ausdrücklich, indem ich sie in Worte fasse, doch meistens laufen diese Fragen wortlos mit. Sie sind während meines Meditierens immer gegenwärtig. Ich komme langsam zur inneren Ruhe und tue tatsächlich immer weniger, bis ich annähernd nichts mehr tue. Dann stehen sich zwei Augenpaare gegenüber, bildlich gesprochen. Das eine Auge bin ich, der kleine Mensch, der hier sitzt und beobachtet. Das andere Auge ist jenes Ungeborene, das meine Person wahrnimmt. In dieser stummen Begegnung von zwei Augen oder Augenpaaren geschieht etwas Entscheidendes, als würde ein Funke überspringen. Viele Zen- und Yoga-Schüler berichten, dass sie in den seltenen Augenblicken der erfahrenen Stille so etwas wie tiefe Freude und ein helles Durchscheinen erfahren haben. Wir können letztlich nicht sagen, was unser Geist ist, der nicht nur alles denkt, sondern dessen Wesen wir erfahren können. Doch wir sind in der Lage, diese besonderen Qualitäten zu schmecken, zu sehen, zu hören. Und wer einmal diese Erfahrungen gemacht hat, dessen Leben verändert sich durch eben diese Erfahrungen grundlegend. Ich habe das Gefühl, dass ich immer noch in deiner Schuld stehe. Du erwartest dir vielleicht Auskunft darüber, was denn dieser Geist ist. Ich habe es nicht gesagt, weil es sich nicht sagen lässt. Doch ich habe in Aussicht gestellt, dass auch du es erfahren kannst. Nicht nur die großen Meister der Vergangenheit, diese legendären Gestalten, und auch nicht nur die großen Meister der Gegenwart, zu denen du pilgern und bei denen du in die Lehre gehen kannst. Nein, eben du kannst es selbst erfahren. Du musst es nur irgendwie bewerkstelligen, in die Stille zu kommen, in die betrachtende Stille. Ich habe vorhin die beiden Augen oder Augenpaare erwähnt, die sich in diesen Augenblicken der Stille gegenüberstehen. Du wirst anfangs den Eindruck haben, als seien das zwei unterschiedliche Augenpaare, die sich gegenseitig anblicken. Doch im Grunde handelt es sich hier wiederum um eine Täuschung, um eine allerletzte Täuschung. Denn diese beiden Augenpaare sind letztlich eins. Und deine Aufgabe als Mensch, als Meditierende, als Zen- oder Yoga-Schülerin und Schüler besteht nur noch darin, diese Trennung aufzuheben. Das ist mit dem Einssein gemeint. Du bist nicht eins mit dem Baum oder mit der Wolke, denn Wolke und Baum werden weiterhin Wolke und Baum bleiben, während du eben der bleiben wirst, der du einmal bist. Doch es wird sich trotzdem etwas verändert haben. Du wirst diese Trennung nicht mehr als absolut erfahren, sondern als einen Unterschied im So-Sein, als einen Unterschied von Eigenschaften. Die Eigenschaften sind immer Eigenschaften von etwas, von einem Menschen, einem fühlenden Wesen, einem Tier, einer Pflanze, einem Stein. Diese Eigenschaften können durchaus Unterschiede aufweisen und das tun sie auch. Doch die Träger dieser Eigenschaften, was ist mit denen? Die Träger von diesen Eigenschaften sind ohne die Eigenschaften entweder nichts oder etwas Transzendentes. Und hier besteht nun die Gefahr in einen sinnlosen Wortstreit mit den Verfechtern einer der beiden Seiten zu geraten. Die einen glauben an etwas Bestehendes, die anderen leugnen, dass es jenseits der wahrnehmbaren Eigenschaften überhaupt noch etwas gibt. Dieser Streit läuft seit Tausenden von Jahren und lässt sich mit Worten und Argumenten nicht entscheiden. Es reicht womöglich, diese Unterscheidung zwischen den Eigenschaften und dem Träger von Eigenschaften vorzunehmen. Und es reicht, die Eigenschaften nicht für das Wesen der Sache zu halten. Mein Körper hat diese und jene Eigenschaften, und ich werde meinen Körper verlieren. Meine Psyche, meine Persönlichkeit hat diese und jene Eigenschaften, und ich werde als Person abbauen und irgendwann aufhören zu sein. Die Eigenschaften sind entstanden und sie werden sich irgendwann wieder auflösen. Das muss ich akzeptieren, ohne Wenn und Aber. Darüber hinaus kann ich in mir den Träger dieser immer nur temporären Eigenschaften suchen. Ich kann dieser Frage, wer bin ich, geduldig nachgehen. Und während meiner Selbsterforschung werde ich auch demjenigen begegnen, der schaut und sich dessen bewusst, dessen gewahr ist. Ich kann mich bei dieser Begegnung fragen, ob nicht ich dieser andere bin, der eigenschaftslos immer gegenwärtig ist. Und je länger ich mich dieser Frage stelle, umso fadenscheiniger wird diese Trennung, die ich immer angenommen habe. Denn letztlich bin ich doch eins mit diesem anderen, dem ich jetzt unterschiedliche Namen geben kann. Oder eben auch keinen Namen. Ich denke, das ist der Punkt.